Wie geht es Ihnen? Dem Dominik geht es ja gut, habe ich schon gemerkt. Ne? Sei gegrüßt. Ist auch 14 geworden, glaube ich. Ne? Stimmt doch. Mehr Verantwortung und muss mehr für seine Mutter dann auch sorgen, nicht? Und so weiter. Ja. Ja, vor ein paar Tagen, da haben wir uns noch fröhliche Weihnachten gewünscht, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Inzwischen haben wir in einem gefühlt atemberaubenden Tempo die Tage der Vorbereitung auf dieses Fest bis auf den heutigen zweiten Weihnachtstag zurückgelegt. Und ich hoffe, es war trotz all der mühevollen Vorbereitungen auch wirklich eine schöne Zeit, eine besinnliche Zeit, in der nicht die Geschenke im Mittelpunkt standen. Natürlich standen die auch ein bisschen im Mittelpunkt, ne? Aber vor allem das größte Geschenk, Jesus, der Heiland der Welt, unser Erlöser, der wahre Menschenfreund. Ob das die Kinder auch gemerkt haben? Ursprünglich war ja das Beschenken der Kinder am Weihnachtsfest dazu gedacht, den Kleinen handgreiflich klarzumachen, dass die Menschwerdung Gottes alle Menschen mit der Erlösung von Sünde und Tod beschenkt hat. Das sollten sie irgendwie spüren. Und dabei vergaß man nie zu erwähnen, dass Gott besonders zu den Armen und zu den Ausgestoßenen gekommen war, dass das Christuskind nicht in einem warmen Haus, sondern in einem armseligen Stall geboren wurde und dass schlichte Hirten und nicht schlaue Leute als Erste begriffen, um was es da ging. Der Missionar der Armut, Franz von Assisi, der hat also die Weihnachtskrippe Anfang des 13. Jahrhunderts erfunden, mit all den Figuren. Und damit man sich bildhaft klar machen konnte, aus welcher Armut das Heil der Welt gekommen war. Und es wurden dann auch immer wieder an diesem Fest Weihnachtsgeschichten vorgelesen, die zumeist von armen Menschen handelten, die die wahre Weihnachtsfreude erlebten. Im heutigen Predigttext geht es um weihnachtliches Arm und Reichsein. Und der Text steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Wir haben ihn schon gehört, nach der Luther-Übersetzung. Dann lese ich ihn halt nochmal nach Hoffnung für alle. Da heißt es: Denkt daran, was unser Herr Jesus für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gegenwart und wir möchten dich bitten, Herr, dass du durch dein Wort zu unseren Herzen redest und dass du uns neu froh machst und im Glauben stärkst. Amen. Wenn Paulus der christlichen Gemeinde in Korinth schreibt, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dann heißt das, ich muss das nicht erst erklären. Ihr habt von der Gnade Christi bereits gehört. Ihr wisst davon. Im Text zuvor steht das griechische Wort für erkennen. Und das bedeutet, es geht nicht um ein theoretisches Wissen, nicht nur um ein Erkennen im Kopf, sondern um ein Erkennen mit Leib und Seele. Es geht um ein Erkennen, das fruchtbar wird im Leben. Worin aber besteht diese Gnade? Sie besteht darin, dass der heilige, lebendige, ewige Gott, unser Schöpfer, sich herabgeneigt hat zu uns Menschen, dass er uns in Jesus Christus auf dieser Erde besucht hat. Gnade bedeutet, Gott hält es nicht im Himmel. Er begibt sich zu uns herab, um uns aus der Zwangsherrschaft von Sünde, Tod und Teufel zu befreien. Der Kern der Weihnachtsbotschaft lautet, Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Doch wer war dieser Jesus, dessen Geburt wir ganze 3 Festtage lang feiern und nach dessen Namen wir benannt werden? Woher stammt diese merkwürdige Kraft, die Jesus bis in unsere Tage über Menschenherzen hat? Die Bibel sagt, dass er auf diese Erde kam, als die Zeit erfüllt war, so wie ihn die Propheten verheißen hatten. Ein kirchlicher Mitarbeiter, der mich einmal besuchte, vertrat die Meinung, Jesus, der hat doch nie gelebt. Ja. Jesus sei eine Erfindung, meinte er. Ich war erstaunt über so eine Einstellung. Denn sein Leben ist tatsächlich historisch belegt. Selbst die außerchristliche Literatur weist auf sein Leben und Sterben hin. Was könnte ich nicht alles davon sagen? Jesus Christus, sein Leben und sein Werk sind keine religiöse Dichtung oder Fantasie, auch nicht fromme Sehnsucht bestimmter Menschen, sondern das ist Wahrheit, das ist Wirklichkeit, Geschichte, das ist Gnade, ein sichtbares Geschenk Gottes. Das ist Felsengrund, auf dem man bauen kann, der im Leben und auch im Sterben trägt und hält. An Jesus sehen wir und durch ihn erfahren wir, wie wirkliches Leben sein sollte und auch sein könnte. Aber da ist etwas, was uns eigentlich gar nicht so sonderlich gefällt. Es ist seine Armut. Das führt mich zu einem ersten Punkt meiner Predigt. Jesus wird arm für uns. Armut und Elend umgibt das Kind Gottes von Anfang an. Nicht in einem warmen Zuhause, nein, unterwegs, in fremder Umgebung kommt Jesus zur Welt. Nachts wird er geboren. Im Dunkel eines Stalls, fernab von jeder sauberen Umgebung. Und damit nicht genug, bald ist der Säugling mit Maria und Josef auf der Flucht, weil sein Leben bedroht ist und von den Mördertruppen des Königs Herodes. Und so an den Rand gedrängt, von der Gesellschaft ausgeschlossen, fängt sein Erdenweg bei uns an. Er sucht und sammelt keine Reichtümer. Das Wohlbehagen und Glück eines angesehenen Lebens ist ihm fern. Das Menschensohn hat nicht da sein Haupt hinlege. Sein letzter Weg auf dieser Erde ist ein Weg der Qual und der Schmerzen. Hart wie das Holz ist auch das der Krippe, hart wie das Holz der Krippe ist auch das Holz des Kreuzes. Und wir hätten es ja eigentlich ganz anders. Wir hätten es doch viel lieber, wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit, etwa im Palast des Kaisers Augustus oder im Haus des Hohen Priesters zu Jerusalem oder im Schloss des Königs Herodes, das Licht der Welt erblickt hätte. Wir könnten es verstehen, wenn Jesus schon gleich am Anfang auch von allen geistigen Größen dieser Welt anerkannt und umjubelt worden wäre. Und so wollen wir fragen, was hat das eigentlich zu bedeuten, dass der Heiland der Welt so arm auf die Erde kam und dass diese Armut auch bei ihm blieb? Der Apostel Paulus hat recht, wenn er uns wissen lässt, er, der reich war, der die ganze Herrlichkeit des Himmels bei sich hatte, er ward arm, er ging diesen Weg der äußeren Armut um unseretwillen. Das hat eine mehrfache Bedeutung für uns. Zunächst die erste Bedeutung. Jesus versteht uns wie kein anderer. Einem Menschen, der ein schweres körperliches und seelisches Leiden zu tragen hat, fällt es schwer, einem gesunden, saturierten Menschen sein Leid zu klagen. Er hat das Gefühl, es hat auch eigentlich gar keinen Wert. Hier werde ich niemals recht verstanden. Es fehlen dafür einfach viel zu sehr die Voraussetzungen. Aber wie ganz anders ist es, wenn einer einem Menschen begegnet, der selbst schon viel gelitten hat, der mitfühlen kann, wie es einem Kranken, wie es einem Armen, einem traurigen und einsamen Menschen in seiner Not zumute ist. Da fällt es einem leichter, sich auszusprechen. Da spürt man, hier werde ich verstanden. Und darum hat Jesus den untersten Weg der Niedrigkeit und der Armut gewählt. Er wollte es nicht besser haben als der große Teil der notleidenden Menschheit. Er wollte alles mit uns teilen, Hunger und Durst, Einsamkeit, Anfechtungen und Schmerzen. Unsere ganze leibliche und seelische Not. Jesus weiß, wie es in einem bekümmerten und angefochtenen Herzen aussieht. Er weiß, wie weh, Hohn und Spott, Verständnislosigkeit und Herzenskälte tun können. Er weiß, wie die Schmerzen eines gequälten Körpers auch die Seele belasten und in Schwanken bringen können. Der Grund der Weihnachtsfreude heißt, es gibt einen Heiland, der uns versteht, der mitfühlen kann, weil er selbst arm und elend war. Wir dürfen bei allem, was uns nach unten ziehen will, auf Jesus blicken und getrost sprechen: Jesus, du kennst das. Du verstehst das. Wenn keiner mich versteht, du verstehst mich. Eine weitere Bedeutung des Kommens Jesu ist, Gott wollte mit ihm unsere Wertmaßstäbe zurechtrücken. Wer über den Gesamtinhalt der Bibel einmal still nachdenkt, dem fällt auf, wie Gott immer wieder das Geringe wählt und das zurückstellt, was vor der Welt groß, glanzvoll und herrlich ist. Das sind die großen Weltreiche: Babylon, Ägypten, Persien und Assyrien. Doch Gott erwählt sich ein kleines, ein gering geachtetes Volk, um sich allen Menschen kundzutun. Und auch innerhalb dieses kleinen Volkes wird wieder das Geringe vor dem Großen erwählt. Jakob, der Zweitgeborene vor Esau, der im Besitz des so hoch geachteten Erstgeburtsrechts ist. Der unscheinbare Hirtenjunge David vor dem streitbaren, mächtigen König Saul. Der ängstliche und scheue Jeremia wird als Werkzeug zur Kundmachung der göttlichen Botschaft berufen. Maria, vor der Welt belastet mit dem Verdacht der Schande, wird als Mutter des Heilands ausersehen. Nicht in der Welthauptstadt Rom kommt der Heiland zur Welt, auch nicht in dem glanzvollen Jerusalem, sondern in dem verfallenen Bethlehem, von dem es heißt: Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, von dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und dort wieder in einem Stall kommt das Jesuskind zur Welt. Was hat das für uns eine Bewandtnis, dass bei Gott das Arme vor dem Hohen bevorzugt wird? Und dass im Alten wie im Neuen Testament, in der Kirchengeschichte der Vergangenheit, wie in der Missionsgeschichte der Gegenwart. Was hat das für eine Bedeutung? Die Antwort lautet: Damit bekundet Gott seine königliche Freiheit, zu handeln, wie er will. Er lässt sich die Wege von uns nicht vorschreiben. Er geht ungeachtet unserer Ansprüche und Vermutungen seinen Weg zu seinem Ziel. Aber das ist nicht die einzige Antwort. Um recht zu verstehen, warum Gott so verfährt, müssen wir noch tiefer graben. Denn durch die Sünde sind unsere Maßstäbe und Urteile entstellt und verzerrt. Wir meinen, was glanzvoll vor der Welt ist, müsse auch glanzvoll bei Gott sein. Und was gering und unansehnlich in den Augen der Menschen ist, das könne auch vor Gott nicht viel taugen. Gott aber zerstört immer wieder solche stolzen und naiven Gedankengänge. Er lässt die hochmütigen, selbstherrlichen Menschen leer ausgehen und gewährt den Demütigen seine Gnade und Hilfe. Und er will damit kundtun: Das wahrhaft Große liegt nicht in dem, was wir schaffen. Das liegt nicht in dem, was wir schaffen, erzwingen, an uns reißen, sondern in dem, was Gott uns schenkt. Und darum kommt Jesus nicht in einem Palast, nicht in Reichtum und Prunk zur Welt, sondern in dem einfachen, stinkigen Stall zu Bethlehem. Die Hauptbedeutung des Kommens Jesu in Armut und Niedrigkeit aber liegt drittens an unserer geistigen Armut und sündigen Verderbtheit. Die Bibel sagt in Römer 3 wörtlich: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte, Vers 24, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus geschehen ist. Sündige Neigungen wie Neid, Gier, Geiz belasten unsere Beziehungen immer wieder. Reichtum zieht viele Menschen in seinen magischen Bann und verdirbt die Seele. Ihr Lieben, wäre Jesus nicht äußerlich arm gewesen, hätte er uns die ernsten Geschichten vom reichen Kornbauern sowie vom reichen Mann und armen Lazarus überhaupt nicht erzählen können. Er hätte sie nicht erzählen können. Er hätte nicht einen Zachäus und einen Matthäus von der Macht des Geldes befreien und sie in seine Nachfolge rufen können. Jesus weiß um das Trügerische im sich anhäufenden Besitz. Er weiß aber auch um unser unerlöstes Herz. Er weiß, auch bei noch so schöner Wohnungsausstattung kann das Leben leer sein. Auch bei gefüllten Tellern kann die Seele hungrig sein. Bei allem noch so geschäftigen und erfolgreichen Treiben kann das Herz richtig einsam sein. Bei äußerlicher Fröhlichkeit kann das Gemüt traurig sein. Und ein Kopf voller Wissen kann das Umfeld in eine Hölle verwandeln. Gute Ideen und Vorsätze bewirken noch keinen Fortschritt. Und darum kam Jesus in Armut zu uns. Und darum kämpfte und starb er für uns. Er wollte uns von aller Liebes- und Geistesarmut, von boshaften Gedanken, Kraft und krankhafter Eifersucht, von schädlichen Gewohnheiten, Begierden und Zwängen erlösen und befreien. Ein Beispiel dafür, dass dies möglich ist, auch bei noch so resistenten Gottesleugnern, dafür steht die Theologin Dorothee Sölle. Ist Ihnen der Name ein Begriff? Aha. Ihre Veröffentlichungen und Reden an Kirchentagen, die waren gespickt mit einer aufreizenden Kritik am persönlichen Gottglauben. Sie hat auf christlichen Veranstaltungen öffentlich erklärt, an einer individuellen Hoffnung über Grab und Tod hinaus nicht interessiert zu sein. Was hat sie doch für ein Gift versprüht? Sie leugnete Gott als ein lebendiges Gegenüber. Dem Gebet sprach sie jeden Sinn ab. Überall propagierte sie das nachchristliche Zeitalter. Aber diese Predigerin vom Tode Gottes hat, wenn auch spät, vielleicht zu spät, sehr spät, doch noch eine klare Hinwendung zu einem lebendigen Gott vollzogen. Und so ist es zu lesen in ihrer Schrift mit dem Titel »Die Hinreise«, welche mit einer Beichte beginnt. Sie bekennt sich zu dem Weihnachtslied, in dem es heißt, in seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab. Mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich habe. Der zweite Vers von dem Lied zu Bethlehem geboren. Wussten Sie das auch alle? Ich weiß es nicht. Als ich das las, dachte ich, möge doch diese seelische Kehre all denen bekannt werden, die einmal von dieser Frau verwirrt wurden, vielleicht auch angesteckt wurden. Auch der Philosoph Robert Spemann, ich habe über ihn gelesen, also ein Buch über ihn von einem anderen Philosophen, und der ehemalige Atheist Thomas Christian Kotulla, das Buch mitgebracht, Begründung der Welt. Oh, ein junger Mann, ja, also einer aus dem technischen Bereich, hat sich viel Schmerzen gemacht, geistige Not gehabt, auch zu dem, überall ein bisschen anders, ne? Ja. Ja, das ist also auch einer, der wirklich viel nachgedacht hat und verwirrt war, und nicht glauben konnte und ist dann zum lebendigen Glauben gekommen. Also Kotulla, merken Sie sich den Titel Begründung der Welt. Auch er berichtet von einer Kehrtwendung und er versucht allen Zweiflern, allen Skeptikern den Glauben an Jesus wieder nahe zu bringen. Und es eignet sich zum Verschenken, vielleicht auch im Verwandtenkreis. Das führt mich nun zu einem letzten Teil meiner Predigt. Jesus ward arm um unseretwillen, dass wir reich würden durch seine Armut. Jesus ist gekommen, um uns in unserer Armut liebevoll zu begegnen, um uns mit seinen Gaben zu beschenken, um uns zu segnen. Gott macht uns durch Jesus unendlich reich, indem er den garstigen Graben, der uns von Gott scheidet, überbrückt und Verbindung mit uns aufnimmt, indem er uns einlädt, all unsere Sorgen ihm zu nennen, indem er uns tröstet und bei Gott für uns eintritt. Wir sind durch Jesus reich beschenkt. Er nimmt uns an, so wie wir sind, mit all unseren Kanten, mit all unseren Macken. Er reißt alle Wälle der Gottes- und Menschenfeindschaft ein. Er macht uns zu Menschen des Friedens und zu Erben seines Reiches. Er schließt uns barmherzig in seine Armut, in seine Arme. Er schenkt Geborgenheit und immer wieder auch neuen Mut, Liebe, Kraft und Geduld. Ja, es ist so, wie Paulus schreibt in 1. Korinther 1,30. In Jesus wohnt der ganze Reichtum der Gottheit leibhaftig. Das heißt, in Jesus ist uns alles gegeben, was wir zum Leben, zum Überleben und zum ewigen Leben brauchen. Bei all den schönen Feiern, Aufmerksamkeiten und Geschenken ist das größte Geschenk Gottes liebevolle, seine gnadenvolle Gegenwart, die uns im Kind in der Krippe geschenkt ist. Für Christen scheint das in, alles klar zu sein. Hören wir ja jedes Jahr wahrscheinlich. Und doch, ihr Lieben, ist das alles nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Geistlicher Reichtum, und darum geht es ja in erster Linie, wird nicht mehr, nicht größer, wenn wir an ihm festhalten. Nur wenn wir, wie auch unser Herr Jesus Christus, davon weitergeben, vermehrt sich dieser Reichtum. Im 2. Korinther 6,10 schreibt Paulus unter anderem, als die Armen, aber die doch viele reich machen. Und das schloss damals auch die Geldsammlung für die verarmten Gemeinden, für die verarmte Gemeinde in Jerusalem ein. Sie sollte freiwillig stattfinden. Nach dem Motto, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und Paulus zeigt im 2. Korintherbrief auf, wie die Christen in Korinth als von Jesus beschenkte Menschen gerne, ja fröhlich, bereit waren, dieser verarmten Gemeinde in Jerusalem zu helfen. Ja, erst wo begriffen wird, dass sich Freude vermehrt, wenn man sie weitergibt an andere. Das und wie Jesus uns beschenkt und segnet, wenn wir weitergeben, was wir von ihm empfangen haben. Erst da wird uns so richtig hell, wird es so richtig hell in einem Menschenherzen, in einem Haus und auch in einer Gemeinde. Aber nun gibt es Menschen, die winken ab bei diesen Worten. Mal trotzig, auch mal verzagt, und die sagen, lasst uns doch in Ruhe mit diesen Gedanken. Lasst uns in Ruhe mit diesem Gerede von der Armut des Menschen. Wir wollen keinen geschenkten Reichtum, brauchen wir nicht, soll doch jeder selbst sehen, wie er zurechtkommt. Kennen Sie diese Stimmen? Wir können uns selbst helfen, wir können uns zu Höherem, zu Besserem entwickeln. Manchmal hört man diese Töne auch in christlichen Gemeinden. Wird einfach nicht mehr von Jesus gesprochen. Wir entwickeln uns immer weiter, immer besser. Wir können die Welt retten. Wir können uns selbst helfen. Wir haben keinen Heiland nötig. Als Christen können wir solchen Antworten nur die Frage entgegenhalten, in was für einer Scheinwelt lebt ihr denn eigentlich? Seht ihr denn nicht, wie diese Menschheit aus 1000 Wunden blutet? Seht ihr denn nicht, wie sie sich in ihrer Ratlosigkeit allen möglichen Ideologien und Heilsbringern nachläuft, aber nicht ihre Sehnsucht gestillt bekommt? Die Ostpreußin Gräfin Dönhoff, ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, war auch Mitherausgeberin der Zeitung Die Zeit. Sie schrieb einmal, wir haben die alten Autoritäten abgeschüttelt und uns der neuen Tyrannei der Massenmedien und der Pressure Groups, der Lobbyisten, den Funktionären und Interessengemeinschaften verschrieben. Gott ist relativiert worden, an seiner Stelle sind umgehend falsche Götter getreten. Gruppen, die gern von Freiheit sprechen und von kollektiver Verantwortung, verfolgen doch nur ihre eigenen egoistischen Ziele und fragen nicht nach dem Ganzen. Da hat sich nichts dran geändert. Auf diese Weise greift immer mehr Verarmung und Verdruss um sich und treibt die Gesellschaft ihrem eigenen Bankrott entgegen. Was muss denn noch geschehen, bis wir einsehen, mit unserer Gutheit ist es nicht weit her. Wir können viel. Aber wirklich helfen, heilend eingreifen. Wir sind im Grunde arm und bedürftig. Es mangelt uns an der Weihnachtsgabe an Jesus. Und wo dieser abgelehnt wird, da geht es in einem Volk immer mehr abwärts. Beten wir darum auch für unser Volk, aber denken wir auch an unser eigenes Herz. Haben wir es selbst doch auch nötig, dass der Heiland Jesus in diesen Festtagen auch zu uns kommt, vielleicht auch wieder ganz neu. Es sind nur noch wenige Tage, dann geht dieses alte Jahr zu Ende. Vielleicht ist es vielen von uns wie im Flug vergangen. Und doch, wie viel geht in so ein Jahr mit seinen 365 Tagen hinein, auch an Schuld, auch an Versäumnissen, an Untreue, an Lieblosigkeit. Wir sind alle ein Stück älter geworden, aber sind wir auch wirklich liebevoller geworden, barmherziger, weiser, reifer? Konnte man das spüren in unserem Umfeld? Es ist keiner unter uns, der mit gutem Gewissen sagen könnte, ich habe keine Fehler, bei mir ist alles okay, bei mir sind keine Mängel, ich bin satt und reich, ich bedarf keiner Vergebung, keiner Veränderung. Weil das nicht so ist, wollen wir noch ehe das Jahr zu Ende geht, im Gebet vor Gott treten und sprechen, lieber Herr, du siehst, wie es im tiefsten Grunde meines Herzens aussieht. Nimm von mir die Schuld der vergangenen Tage, nimm von mir die Angst und den Sorgengeist, nimm von mir alles, was mich quält, vergib mir und fülle mich mit deinem Reichtum. Lass es in meinem Herzen Weihnachten werden. Amen. Wir wollen jetzt singen noch ein Lied. Ich glaube, fröhlich soll mein Herz springen.